Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Es ist Mittwoch und es ist Streifendienstzeit und ich mache das heute nicht alleine. Ich habe einen Gast hier bei mir in den Heiligen Hallen von Radio Duisburg. Torben Albrecht ist bei mir im Studio. Hallo Torben, grüße dich.
Hi, grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf.
Du bist in der MSV-Community natürlich auch kein Unbekannter. Du hattest dich, ich glaube, die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, zusammen mit Ingo Wald.
Richtig.
Tradition gestaltet Zukunft war,
ja.
war das Team,
genau.
Für das du dich mit Ingo und noch zwei anderen Bewerbern beworben hattest. Das ist dann letzten Endes hat letzten Endes dann nicht geklappt. Christian Stiefelhagen ist Präsi geworden, aber du warst damals mit im Team und hast damals quasi auch, wenn du jetzt gewählt worden wärst, würdest du jetzt die Geschicke des MSV mitleiten, nicht wahr?
Ja, ganz genau.
Nimm uns da nochmal mit. Jetzt ist es natürlich ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen. Jetzt noch, ohne jetzt natürlich dieses Thema Wahl oder sowas nochmal groß aufzumachen, aber so ein bisschen als Opener. Wie schaust du da jetzt drauf, wenn wir so ein bisschen Zeit dazwischen haben? Ich meine, ne, ihr habt die Wahlniederlage ja natürlich sofort eingesehen und anerkannt. Aber welche Gefühle jetzt auch hinten raus, mit welchen Gefühlen bist du da jetzt konfrontiert, wenn du daran denkst?
Ja, war eine wahnsinnig spannende Zeit. Tatsächlich sogar einer der aufregendsten Zeiten so meines Lebens. Ich bin ja mit meinen 31 Jahren noch nicht so alt. Aber ja, wirklich von wahnsinnig tollen, positiven Momenten bis hin zu, ja, auch eher negativen Erlebnissen war da alles bei, also eine wahnsinnig große Range. Möchte ich aber nicht mehr missen. Also es hat viel mit mir gemacht. Bin im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt diese Chance vom Ingo bekommen habe. Aber ich glaube, das ist jetzt alles gut, so wie es ist.
Für mich noch ein bisschen schwer zu greifen, wenn man sich quasi aufstellt, mit einer Hoffnung reingeht, die Geschicke des MSV mitzuleiten. Und das geht da nicht auf. Hat sich dein Blick dann auf den MSV so ein bisschen verändert oder ärgert man sich jetzt über Entscheidungen dann in Zukunft vielleicht mehr, weil man dachte, boah, da hätte ich es besser gemacht?
Also man ist schon nochmal eine Stufe intensiver dabei. Vorher als ganz normaler Fan hat man sich natürlich über ganz viele Sachen Gedanken gemacht, gar keine Frage. Man hat diese Gedanken aber viel schneller verworfen, sowohl positive als auch negative Gedanken. Mittlerweile ist das wirklich so, dass man da viel mehr gedankliche Zeit auch investiert in die ganze Geschichte. Und man hat natürlich Einblicke in den Verein bekommen, die man vorher so nie hatte. Das heißt, du verstehst auch mittlerweile vielleicht gewisse Dinge, die vormals passiert sind, viel, viel besser. Kannst dann Sachen, die jetzt gerade passiert sind, viel, viel besser einordnen. Also man erlebt den MSV schon deutlich intensiver seitdem.
Aber du bist nach wie vor, auch wenn es jetzt mit der Kandidatur nicht geklappt hat, voll mit Herzblut dabei.
Ja, total. Also ich habe es von vornherein gesagt, unter dem Deckmantel MS vereint. Und ich stehe weiter dazu, sofort nach der Niederlage dem Christian alles Gute gewünscht und ihm sofort auch meine Hilfe angeboten, wenn er sie möchte. Und ja, da werden auch auf jeden Fall in Zukunft noch spannende Sachen passieren. Es wurde ja schon ein bisschen was angeteasert.
Der Live-Talk zum Beispiel.
Der Live-Talk zum Beispiel.
Da bist jetzt, du ja auch dann Teil von.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, ich bin auch angefragt worden, damals auch noch mit Nils. Inzwischen bin ich ja so ein bisschen eine One-Man-Show mit Team im Hintergrund. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was sich der MSV bzw. der EV da jetzt wirklich ausdenkt und wie das dann wird. Müssen wir mal schauen, ob wir da dann auch mal zugegen sein werden. Also bis jetzt sind die Planungen ja nur so weit fortgeschritten, dass es dann am 19. soweit sein soll, nicht wahr?
Richtig, am 19.02. Da wird das erste Experiment stattfinden, der erste Live-Talk. Freuen uns natürlich sehr für jeden, der uns da begleitet und zuhört.
Ja, wie gesagt, ich muss mal selber schauen. Ich selber bin da auch mit im Boot mit dir und anderen MSV-Influencern, sag ich mal. Ich bin mal gespannt, was das wird. Und selbst wenn ich jetzt dann zeitlich da nicht dabei sein sollte, bin ich auf jeden Fall mit Augen und Ohren dann dabei und bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber das soll jetzt erstmal Zukunftsmusik sein. Wir haben dich jetzt mal schon mal so ein bisschen introduced. Du hast aber auch nicht nur, weil du MSV-Fan bist und weil du dich in den Vorstand mal hast wählen lassen wollen, einen MSV-Bezug und auch noch einen Podcast-Bezug. Du hast einen eigenen Podcast, den Wimpeltausch.
Ganz genau.
Und da haben wir ja auch ganz aktuell eine Folge, die auch MSV-Bezug hat. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, der gute Chris Schmoldt, Kaderplaner des MSV, war in der letzten Folge zu Gast. Das ist genau eine Woche her, dass wir ihn begrüßen durften bei uns. War eine ganz coole Folge. Er hat uns mitgenommen in seinem Lebenslauf, was er alles gemacht hat. Hört er gerne mal rein. Unter anderem, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Man beschäftigt sich ja dann nochmal etwas mehr mit den Personen. Hat er unter anderem eine Station in Afrika gehabt, als Analyst.
Okay, wo?
Ich meine, es war in Kamerun.
Okay.
Und müsste gute 10 Jahre her sein, dass er das gemacht hat. Wie gesagt, war mir im Vorfeld gar nicht so bewusst.
Ja.
Sehr spannend, hat er auch ein paar ganz nette Anekdoten zu erzählt, was da so logischerweise anderes passiert als im europäischen Fußball. Hat anfangs, da war ja dieser Transfer vom Thomas Pledel gerade passiert, ich meine, es war sogar am selben Tag,
ja,
dass das veröffentlicht wurde vom MSV, da hat er nochmal anfangs ein paar Einblicke gegeben, wieso, weshalb, warum, auch ein bisschen zum Thema Vertragsgestaltung, wie mit ihm als Person geplant wird, auch ein bisschen auf welcher Position er vielleicht eingesetzt werden soll und hat uns nachher natürlich im Laufe der Folge auch abgeholt, wie er grundsätzlich als Person tickt, wie er sich einen Kader vorstellt, natürlich auch hin und wieder lustige Anekdoten zu Spielerberatern. Sehr spannende Einblicke.
Die Folge ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Hört da auf jeden Fall rein. Ganz interessante Folge von Wimpeltausch zusammen mit Chris Schmoldt. Wo wir gerade dann auch bei Kaderplanung und Chris Schmoldt sind, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Letzte Woche hat der MSV nochmal ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Ne? Ja, ich war selbst überrascht.
Ja, ich auch. Und wir handeln das, letzte Woche haben Doan und ich das schon mal so ein bisschen abgehandelt. Letzte Woche konnten wir auf jeden Fall die Verpflichtungen von Pledel und Töpken noch mitnehmen und wussten ja auch schon, dass Wilms und Paris mit im Boot sind. Wir waren, also als Töpken, ja, der hat jetzt ja auch das 3:0 gemacht, super ja. Einstand, kommen wir natürlich gleich auch nochmal zu. Ich weiß nicht, wie fällt deine Analyse oder wie fällt dein Blick auf die Dinge jetzt bei den Transfers aus?
Also, ich habe es gerade gesagt, ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte es im Vorfeld so gar nicht erwartet, also in der Menge, dass da nochmal irgendwie so eine Bewegung reinkommt. Ganz besonders, grundsätzlich, wenn du einen Torwart verlierst, weil er sich irgendwie privat verändern möchte, alles gut, ne? Das ist ganz normal, dass du dann irgendwie Ersatz brauchst. Paris kann ich leider jetzt so nicht zu sagen, habe ich noch nie live spielen sehen.
Ich schon, tatsächlich. Warst du nicht in Strahlen dabei, als wir Niederrhein-Pokal verloren haben?
Leider nicht. Es war ja direkt 10 Minuten von mir, da habe ich noch in Geldern gewohnt.
Ach, guck mal, und? Was hat dich aufgehalten?
Ich weiß es nicht mehr, leider. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich weiß.
Aber im Nachhinein war ich wahrscheinlich sehr froh, dass ich mir das nicht angucken musste.
Das war ein Rumpelspiel, mein lieber Schwager. Aber ja. Schönes Wetter war es auf jeden Fall.
War wohl das Beste des Tages.
Ja, ja.
Also zum Torwart, wie gesagt, kann ich so nichts sagen. Wilms fand ich von der Position her sehr, sehr gut, genauso wie Dittgen.
Also Doppelbesetzung einfach.
Genau, das hat so mir persönlich ein bisschen in der Hinrunde gefehlt. Natürlich ein Bauter Krit war lange verletzt. Wobei man auch sagen musste, die Flügelposition galt ja sowieso nicht als eine Paradedisziplin.
Vom Bauter Krit. Eher hängende Spitze, ne?
Eher hängende Spitze, genau. Das heißt, du hattest auf der einen Seite einen Susek, auf der anderen Seite einen Simalla. So, wir haben sehr viel Glück gehabt, dass beide ohne Sperren, ohne Verletzungen durchgekommen sind. Gökhan hat links mal ausgeholfen, sehe ich aber auch bei weitem nicht als seine Paradedisziplin an. Das heißt, da haben wir echt Nachholbedarf gehabt und die Position sehe ich jetzt mit Wilms und mit Dittgen hervorragend besetzt. Also vier Spieler, die du eigentlich blind reinwerfen kannst beim Ditgen. Toi, 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 hoffe ich, dass er verletzungsfrei bleibt, weil er hat schon definitiv nachgewiesen in der dritten und in der zweiten Liga.
Absolut. 97 Spiele sind es, glaube ich, in der zweiten Liga. Ne? Ja. Das ist schon eine Hausnummer für den Regionalligisten.
Absolut.
Mein lieber Schwager.
Absolut. Habe ich mir seit Jahren auch tatsächlich gewünscht. Mörserjunge kommt ja hier aus der Gegend. Seine Frau, Freundin hat auch irgendwie verlauten lassen, dass das viel Privates zu tun hatte mit den Kindern. Deswegen schön, dass...
Dann möchte man aus Ingolstadt und zurück nach Duisburg.
Ja.
Ja, das finde ich geil.
Ja.
Also ich würde es auch keine 5 Minuten irgendwo in Bayern aushalten. Da würde ich Duisburg immer sofort nehmen.
Absolut.
Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, Wilms, Töpken, das pfiffen die Spatzen immer schon eine Woche vorher von den Dächern. Das waren offene Geheimnisse, muss man sagen. Der MSV schafft es ja immer wieder. Ne? Also manche Sachen sickern irgendwie immer sofort durch, einfach auch, weil sie naheliegen. Weil viele auch im Portal hatten ja auch schon so nach Aachen geschielt und gesagt, mal gucken, was da passiert. Ein gewisser Herr Töpken löst da jetzt den Vertrag auf, beziehungsweise ein Herr Wilms wird wohl bald zu uns stoßen. Da gab es dann immer sehr gemischte Aussagen zu. Vor allem, ne, das ist ja auch das, was mir dann auch in den Sinn kommt, ein bisschen Aachen-Rest-Rampe hat es irgendwie schon den Anschein. Und ich finde die Kritik, und ich würde auch gerne mal wissen, wie du dazu stehst, die Kritik, dass man sagt, Aachen hat diese Spieler doch nicht ohne Grund abgegeben, weil sie in der dritten Liga scheinbar an eine gläserne Decke stoßen. Was sagst du dazu?
Ich teile deinen Gedankengang. Ich glaube, viele haben diese Gedanken zunächst gehabt. Ist ja auch ganz, ganz normal, wenn mehrere Spieler vom selben Verein verpflichtet werden, die dort aussortiert werden. Gehe ich vollkommen erstmal mit. Grundsätzlich muss man aber auch immer schauen, warum hat dieser Spieler zum Beispiel da nicht performt. Mhm. Es gibt ja diverse Beispiele, wo einfach das Spielsystem nicht passt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ein Gerrit Wehkamp nicht schlecht ist oder sich hängen lässt, sondern dass einfach das Spielsystem zu seinen Fähigkeiten absolut nicht passt. Mhm. Und bin der felsenfesten Überzeugung, dass er bei einem anderen Verein, was ihn quasi wirklich komplett füttert, dass er definitiv wieder zweistellig trifft in der Regionalliga. Und deswegen glaube ich, muss man da auch jeden Spieler so ein bisschen einzeln sehen. Da bin ich nicht nah genug an Aachen dran, um jetzt zu sagen, warum ein Wilms nicht spielt oder ein Töpken so wenig. Man hat es immer ein bisschen nachlesen können. Wie gesagt, bin ich zu weit weg, um es verifizieren zu können. Grundsätzlich glaube ich schon, dass, und da habe ich mit dem Chris Schmold auch noch drüber gesprochen, genau nämlich über diese Thematik Aachen-Restrampe abseits des Podcasts. Und er hat zu mir halt gesagt, dass du immer schauen musst, auch eine gewisse Balance zu finden aus dieser Kurzfristigkeit, also Wintertransferperiode, brauche ich nicht sagen, ist immer eine sehr bescheidene Zeit, um den Kader irgendwie aufzuwerten.
Es ist ja auch ein Stück weit ein, wie soll man das sagen, ein Stück weit ein Eingeständnis dafür, dass entweder der Kader so, wie man sich im Sommer vorgestellt hat, gereicht hat, beziehungsweise dass viele Spieler sich dann letzten Endes als verletzungsanfällig gezeigt haben. Das ist doch für mich immer, irgendwie, da habe ich letztens ein Interview gesehen, irgendjemand hat das letztens gesagt, ich glaube, es war der Ex-Manager von Pauli oder so, wenn du im Winter nachverpflichten musst, hast du im Sommer was falsch gemacht, hat er gesagt.
Ja, ich kenne die Aussage, würde ich auch ein bisschen differenzierter tatsächlich sehen. Also verstehe ich auch, gibt diverse Fälle.
Ich finde die Aussage auch viel zu kurz gedacht.
Ich meine sogar von irgendeinem MSV-Verantwortlichen im Sommer gehört zu haben, dass man sich eben bewusst auch ein bisschen zurückhält, um im Winter eventuell reagieren zu können. Mhm. Habe ich zumindest so in Erinnerung.
Aber dann verstehe ich, muss ich kurz einhaken, aber dann verstehe ich es nicht ganz. Man hat jetzt ja etwas gemacht, was man im Sommer hätte genauso gut machen können, nämlich die Flügel doppelt besetzt. Also weißt du, was ich meine? Und dann nicht jetzt noch das Risiko eingegangen, dass du dir zwei Spieler im Winter holst in ein funktionierendes Mannschaftsgefüge, die vielleicht das Ganze nochmal irgendwie aufbrechen oder schlechte Stimmung reinbringen.
Soweit ich weiß, waren eben ein Bauter Grit als flexibler Offensivspieler und auch ein Yannick Zamel, der zwar auch tendenziell eher eine Hängespitze ist, aber auch auf den Außen ausweichen kann, weil er einfach fallschnell ist, war wahrscheinlich der Plan. Wie gesagt, dann hast du noch einen Göckern zum Beispiel, den du auch noch mit hinziehen kannst. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das die Option war, dass man gesagt hat, wir haben vielleicht eine Stammbesetzung hier gerade. Wir haben mehrere flexible Spieler, die das auch spielen könnten. Und dann schauen wir eventuell nochmal, ob es im Winter nochmal vonnöten ist. Könnte so sein.
Dann ist es ja auch, glaube ich, so, dass man sicherlich damit gerechnet hat, dass Wilms, also dass, ich glaube, dass man schon auf Wilms geschielt hat bei Ditgen, so zumindest was ich gelesen habe, schien es ja so, dass da, wie du auch gerade schon sagtest, wahrscheinlich im Hintergrund viel Privates lief und der dann gesagt hat, hör mal, ich glaube, ich löse hier meinen Vertrag auf, weil ich habe vielleicht, ich weiß ja nicht, Henne-Ei-mäßig, kam der MSV zuerst, sagte, ey, hier wäre noch Platz für dich und dann sagte Familie Ditgen, ja geil. Ja. Oder hat Max Ditgen gesagt, ich fühle mich hier nicht mehr wohl und ey, ich weiß doch ganz genau, dass der MSV, wenn ich jetzt anklopfe, nicht Nein sagt. Was glaubst du?
Oh, ich kann mir vorstellen, dass Ditgen ein Spieler ist, den man schon
in Auge hatte, ja, safe, oder?
Auch über die letzten Jahre vielleicht immer mal wieder lose angefragt hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Er hatte natürlich zu den Zeiten deutlich bessere Verträge und wahrscheinlich bessere Angebote. Da war der MSV trotz Heimatliebe nicht attraktiv genug. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das zu dem Zeitpunkt dann alles geklappt hat. Wir sind trotz Regionalliga gerade wieder sehr attraktiv. Ich glaube, das könnte ausschlaggebend gewesen sein.
Was macht den MSV für dich gerade so attraktiv? Jetzt gerade auch in diesem Moment?
Ja, die Fans. Ich glaube, das ist das größte Faustpfand, was wir haben. Ich glaube, wenn ich das sage, da denke ich schon emotional ich selber auch. An den kommenden Freitag.
Den wir auch gleich auf jeden Fall noch ein bisschen abfrühstücken.
Okay, dann rede ich nicht zu viel drüber.
Alles gut,
aber,
red, wie dir der Schnabel gewachsen ist.
Aber genau das ist das ja. Es, heute Morgen kam nochmal die Nachricht, dass die letzten 4000 virtuellen Tickets verkauft worden sind. Also es ist Wahnsinn.
Hammer, oder? 31.000, die Marke ist geknackt, auf jeden Fall zumindest virtuell.
Ja.
Ne? Und damit auch der, ich komme gleich noch zu, aber damit auch der Rekord von 2015 virtuell geknackt von Essen gegen Aachen waren es, glaube ich. Da waren es 30.000, schlag mich tot.
Ja, und genau das finde ich halt so besonders bei uns MSV-Fans. Wir haben häufig auf die Fresse gekriegt und wir sind auch alle sehr schnell dabei, gerne mal über den Verein zu meckern.
Ja.
Aber ich finde, das unterscheidet uns von vielen anderen Vereinen oder von vielen anderen Fans. Es bleibt da nicht beim Meckern, sondern meistens in der Stunde der größten Not, auch vergleichbar dabei, ne? 2013 Lizenzentzug, dann stehen wir erst recht zum Verein und das macht uns so besonders.
Ich finde auch, dass das so ein Effekt ist, den Duisburg hat. Wahrscheinlich hat Duisburg den nicht exklusiv, aber ich habe da schon sehr häufig auch in diesem Format hier drüber philosophiert, ja. Dass es so ist, dass wir sehr gerne über die Stadt meckern. Und ich bin ja selber im Bethesda geboren. Ne? Also ich bin Duisburg-Mitte, jetzt seit fast 33 Jahren durch und durch. Und kenne das von meinen Großeltern und von meinen Eltern. Es wird über die Stadt gemeckert. Aber dann kommt mal jemand von außen und erzählt dir was über die Stadt. Ne? Und erzählt dir, wie scheiße es hier ist. Dann regt sich in mir sofort Widerstand. Und dann sage ich, komm doch erstmal vorbei. Halt doch bitte die Klappe, erzähl mir nichts über meine Heimatstadt.
Ja.
Ne? Erzähl mir nichts darüber, was du in der Bild oder in irgendeiner Gazette gelesen hast, über No-Go-Areas und keine Ahnung, und über hässliche Stadt und unerfolgreicher Fußballverein. Komm vorbei, guck's dir an. Ich habe so viele Leute, die noch nie in Duisburg waren, Studienfreunde, wenn man denen gesagt hat, ich komme aus Duisburg, da schlagen dir die Ressentiments entgegen. Und wenn die dann mal bei mir waren, ne, auch ich denen mal die Stadt gezeigt hat oder auch mal ein MSV-Spiel mitgeguckt haben, die haben die Meinung geändert. Und das ist das ganz Wichtige. Klar, wir meckern selber die Stadt und es ist auch die Kritik, die externe und interne Kritik ist sicherlich komplett berechtigt. Aber es regt sich sofort etwas in mir, ein gewisser Stolz, wenn irgendjemand sich anmaßt, der nicht aus dieser Stadt kommt, schlecht über diese Stadt zu reden. Und ich glaube, das ist das Gleiche, oder der gleiche Effekt, den wir beim MSV auch im Prinzip haben.
Absolut, absolut. Und deswegen, ich habe es gerade gesagt, wirklich in Zeiten der größten Not erst recht für den Verein da zu sein und nicht sich abzuwenden. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Tugend, die uns wahnsinnig ausmacht.
Absolut. Ich bin auch da der Meinung, dass wir das fast exklusiv in Deutschland haben. Zumindest was dieses Ausmaß angeht.
Ja.
Und ein Verein, der so weit runtergeht, klar, es ist durchaus vergleichbar mit Essen, durchaus vergleichbar mit Aachen, aber wir können es ja auch nur aus unserer Warte betrachten und ich finde natürlich, dann ist das Faustpfand Fans unfassbar, aber natürlich auch das Umfeld als Spieler, ne, du siehst die Arena, du siehst auch die Trainingsvoraussetzungen, die da sind, wer hat mir das erzählt? Plädel hatte mir mal im Podcast gesagt, die Trainingsvoraussetzungen hier, die sind besser als in Düsseldorf.
Ja, ne? Und guck dir das NLZ an.
Ja.
Also wirklich von der Infrastruktur wurde auch letztes Jahr sehr häufig von außen gesagt, das ist schon auf einem sehr ordentlichen Zweitliganiveau mindestens. Also ja. Und in der zweiten Liga gibt es auch einige Vereine, die da definitiv unter uns anzusiedeln sind.
Einige. Ja. Selbst Vereine, die es auch schon in die Bundesliga geschafft haben. Paderborn wird sich für unser NLZ und unsere Trainingsvoraussetzungen die Finger lecken, also danach.
Genau, und aber eben das macht auch so ein bisschen den Spirit aktuell aus, weil wir einfach, vielleicht wenn wir jetzt
der schlafende Riese ist es irgendwie, ne? Es ist ganz klar so.
Ja, wenn du mal einen Ditken vielleicht ausklammerst vom Spieler, dann hast du eigentlich ja fast nur Spieler, für die der MSV aktuell auch der Karrierehöhepunkt irgendwo ist.
Verstehe.
Das schlägt sich natürlich auch nieder. Ich finde, da sind so teilweise gewisse Vergleiche zur Nationalmannschaft, wo du auch angefangen hast, vielleicht verdiente Spieler mal auszusortieren, wie ein Serge Gnabry, ein Leon Goretzka, die von außen sehr satt wirken, für die das einfach nichts Besonderes mehr ist. Und dann hast du Spieler bei wie ein Kleindienst, auch früher ein Robert Andrich und so weiter, von denen du vor 10 Jahren gesagt hättest.
Mittelstädt auch, der ja auch nochmal so
total
in die Decke gegangen ist. Genau.
Ne, mit der Hertha abgestiegen. Vor 10 Jahren hättest du gesagt, im Leben nicht, nicht mal im erweiterten Kader, nicht mal im Kader damals für einen Confed Cup, gar keine Chance überhaupt, Teil der Nationalmannschaft zu sein. Und eben solche Spieler, die reißen sich den Arsch auf für die Truppe. Und genau einen gleichen oder ähnlichen Effekt sehe ich halt auch aktuell. Mhm. Jeder zerreißt sich für den anderen. Es wirkt halt keiner satt, weil der MSV irgendwie noch eine letzte Station vom Karriereende ist, um nochmal abzusahen, sondern fast keiner hat diese Fanmassen erlebt.
Ist die Gefahr dann bei Ditgen da? Auf der anderen Seite, der ja sicherlich geldtechnisch wahrscheinlich im Gehaltsgefüge jetzt und auch was er schon verdient hat, er zu den Topverdienern dann jetzt.
Ich glaube, die Angst bei uns MSV-Fans ist immer da, wenn man sich so mal die Transfers der letzten Jahre vermehrt anschaut.
Ey, wir müssen ja nur ins letzte Jahr gucken, ne? Wie viele Heilsbringer da jetzt noch verpflichtet wurden, die ja die absoluten Rohrkrepierer waren, ne? Und ich möchte da auch einen Ahmed Engin jetzt gar nicht zu sehr in die Schusslinie nehmen, der ist zurückgekommen und hat sich ja nochmal reingeschmissen, aber ey, ganz ehrlich, ein Ginchek, ne? Wo wir gerade bei satt waren, ne? Cool, dass der mal sich hier nochmal ins MSV-Dress geworfen hat, das hätten wir uns ja schenken können.
Ganz genau. Und grundsätzlich finde ich es überhaupt nicht problematisch, da habe ich auch mit einem anderen Kaderplaner im Sommer mal drüber gesprochen. Solche Spieler sind überhaupt nicht schlimm, wenn sie als sogenannte Bonusspieler gesehen werden. Das heißt, du hast deinen Kader, du hast deinen erweiterten Kader und es steht alles soweit, finanziell passt es und dann kannst du noch sogenannte Bonusspieler hinzunehmen. Das bedeutet, sie sind sehr interessant, weil gerade vielleicht vereinslos, längere Verletztenhistorie und eigentlich würdest du sie von der Qualität gar nicht bekommen. Bestes Beispiel dann Ginchek. Eher fit, eher nochmal 5 Jahre jünger in der Situation, in der wir ihn vor ziemlich genau einem Jahr zu uns geholt haben, wäre für den MSV überhaupt nicht machbar gewesen. So. Das heißt, da muss man immer in den sauren Apfel beißen. Es ist immer ein Stück weit auch Glück und auch Zocken dabei, dass es funktioniert. Mir persönlich war es einfach zu der Zeit zu viele von diesen Bonusspielern. Zu viel, wo einfach irgendwie gehofft worden ist, hey, sie haben mal ihre Klasse nachgewiesen, sie sind vielleicht alterstechnisch schon weit fortgeschritten. Und das hat dann in Summe, also es gibt ganz viele kleine Gründe, warum es nicht funktioniert hat, warum wir abgestiegen sind. Das ist unter anderem ein Grund, meiner Meinung nach. Mhm. Aber das geht halt nicht gut, wenn du zu viele von diesen Spielern hast, die auf Sicht nicht ihre Leistung zu 100% abrufen können. Warum auch immer.
Und du siehst also, Max Ditgen ist dann für dich so der typische Prototyp-Bonusspieler im Prinzip.
Aktuell mit seiner verletzten Historie, ja. Er ist sehr viel ausgefallen in den letzten ein, zwei Jahren. Deswegen, auch da müssen wir uns nichts vormachen. Auch wenn alles gerade toll ist, Stimmung toll, Umfeld klasse, würde ich bezweifeln, dass er, wenn er fit gewesen wäre die letzten Jahre und so performt hat wie früher, glaube ich nicht, dass er dann zu uns gekommen wäre. Das heißt, auch da hat natürlich sein Werdegang ein bisschen was damit zu tun. die medizinische Abteilung wird es da besser einschätzen können, was Sache ist. Er wurde jetzt schon eingesetzt. Unsere
medizinische Abteilung hat, also wie gesagt, da habe ich früher auch schon, ich habe früher mal gedacht, ganz ehrlich, Ginczek ist ja auch irgendwie durchgewunken worden. Und Viktor Obinna ist natürlich eine andere medizinische Abteilung, aber Viktor Obinna ist damals auch durchgewunken worden. Chanturia ist auch durchgewunken, die hatten alle nur ein Bein. Im Prinzip.
Obwohl es also, bei uns ja sogar einigermaßen mit Obinna und Chanturia funktioniert hat. Da denke ich gerne an das Spiel gegen RB Leipzig zurück auch. Mit Chanturia. Oder, aber
du weißt,
oder,
was ich meine. Im Großen und Ganzen glänzten die mit Abwesenheit. Ne? Also viel. Ne? Also das war halt, und da habe ich mir auch gedacht, wer winkt sowas durch?
Auch da mal dahingestellt, ob es vielleicht Anmerkungen gab der medizinischen Abteilung und man trotzdem gesagt hat, hey, das Risiko müssen wir eingehen. Haben wir
bei Inter gespielt.
Sei es drum, auch da bin ich zu weit weg, um da irgendwie was sagen zu wollen. Aber grundsätzlich, ein Ditkin scheint jetzt erstmal fit zu sein, hat ja am Wochenende auch gespielt.
Genau, wie ein Töpken auch und ein Wilms Töpken. Auch. Ne?
Ganz genau,
und,
alle eingewechselt.
Töpken direkt mit dem 3:0.
Ja.
Und da kann man ja erstmal von einem sehr gelungenen Einstand sprechen. Ich will damit auch jetzt erstmal dieses Segment Transfers mit dir zumachen. Ich glaube, wir können beide sagen, wir sind zufrieden. Das war nochmal ein ordentliches Transferfenster. Aber für mich auch ganz klar, also es war für mich kein Wunder, um das abzuschließen, dass die Elf, die jetzt gegen Türkspor auf dem Platz stand, fast unverändert war. Jetzt mal abgesehen davon, dass Leon Müller verletzt ist und Bogians ihn jetzt ersetzt hatte, hat mich das jetzt nicht gewundert, dass wir jetzt nicht einen Wilms oder einen Ditgen in der Startelf sehen.
Ja, absolut. Also ich glaube, da mit dem Großteil konnte schon der MSV-Fan rechnen.
Genau. Und ich glaube auch in Zukunft bleiben wir erstmal dabei. Also ich wüsste jetzt nicht, auch wenn Max Ditgen unbestrittene Qualität hat, warum wir das umwerfen sollten, weil Hirsch ja einen sehr, sehr klaren Plan verfolgt, der ja auch aufgeht. Und du merkst schon, ich ziehe so langsam so ein bisschen ganz, ganz entspannt den Bogen Richtung Türkspor Dortmund. Erstmal vorab die Frage, wo hast du es gesehen?
Zu Hause über Leaks.
So, da haben wir direkt mal das erste Thema. Es ist kein Aufregerthema, oder? Leaks ist super, oder? War es okay? War es nicht okay?
Total begeistert. Ich war richtig begeistert. Schon im Vorfeld, wer es verfolgen konnte, im MSV-Portal hat sich ein Vertreter von Leaks, das war, glaube ich, der gute Peter, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit ihm habe ich auch geschrieben, sehr netter Kerl, liebe Grüße an der Stelle, hat sich angemeldet, hat aufgeklärt, hat im Vorfeld wahnsinnig viele Statistiken bereitgestellt. Ich war unfassbar begeistert. Klar, man muss dazu sagen, der MSV ist das Zugpferd, wird die meisten, die größten Einschaltquoten definitiv haben, deswegen aus Marketing-Sicht definitiv nicht dumm, der Move. Aber trotzdem alles andere als selbstverständlich. Geht auf Fragen ein, bei technischen Problemen sofort der Ansprechpartner. Von der Seite war ich schon vor dem Spiel begeistert. Mhm. Das Spiel selber fand ich von der Qualität sehr, sehr gut. Ich persönlich habe keinerlei Aussetzer, Probleme gehabt. Moderation war gut, Kamerafahrt. Mit einer manuellen Kamera, mit Wiederholungen.
Hab den Kollegen gesehen, der die Kamera bedient hat.
Ja, also bis auf ein, zwei Sachen, wo irgendwie eine Wiederholung zu lange gedauert hat und die Spielszene schon wieder dran war, fand ich es wirklich stark. Ja, also so könnte es weitergehen.
Du hattest einen guten Fußballtag auf Balkonien, wenn man so will. Ich, armer Tropf, bin nach Hagen gefahren. Hätte mir das wahrscheinlich, auch weil ich einen guten Freund in Hagen wohnen habe, auch wahrscheinlich so angetan, aber ich war beruflich da, ich habe für Radio Duisburg kommentiert. Kleiner Schwank daraus, also wir müssen so schnell aus dieser Liga raus. Also, erzähle ich ja hier niemandem was Neues, aber Alter, also Ischelandstadion, das war nochmal ein New Level. Also ich habe ja schon einiges mitgemacht. Bocholt, wo die VIPs einfach mit auf der Pressetribüne standen und sich teilweise bei Zebra FM und in unseren Live-Schalten eingemischt haben. Alles da gewesen, du kommst hin, hast keinen Platz, du hast keine Akkreditierung, alles da gewesen, okay, klärt sich irgendwie immer alles. Aber jetzt war es halt so, wir hatten nicht mal einen Tisch. Das Ischelandstadion hat so zwei Kabinchen, die man so kennt in so älteren Stadien, ne, wo einmal der Stadionsprecher drin sitzt. Ja, und eine Kabine, da die brauchte Leaks für ihre Übertragung. Ich meine, ich freue mich für dich und andere Leute, die das von zu Hause dann genießen konnten. Aber wirklich die Kollegen von der WAZ, Dirk Retzlaff und auch die PR-Leute vom MSV, die mussten alle quasi auf so einer Sitzschale Platz nehmen und sich aus Rucksäcken oder sonstigem Schreibtisch basteln. Neben mir, links neben mir, saß der Daniel von Zebra FM. Mhm. Und der kam halt ein bisschen später. Der hatte halt auch noch Glück, dass er und seine Kollegin dann sich, also erstmal direkt neben uns noch einen Platz hatten, aber der kommt ja mit so einer großen Sporttasche und der hat auch dann noch eine Aufnahme, ne, der macht ja 90 Minuten live mit Zebra FM und das hättest du sehen sollen, wirklich, der hat dann wie seinen Rucksack auch auf dem, oder beziehungsweise auch an so einen Platz neben sich gestellt und dann den Laptop quasi unter dem Kinn gehabt. Ne,
ja, weil Wahnsinn.
Also das sind Umstände und ich hab's ja ein bisschen komfortabler insofern, als dass ich mit dem Handy live mache. Ich schließe an so ein Live-Handy, das wir hier vom Studio bekommen, schließe ich ein Mikro an und hab dann auch wie wir jetzt hier so ein Headset auf und höre dann den Sender ab und höre dann, wann ich wieder drauf bin. Bei uns ist das ja so, wir haben ja eine regulierte Sendezeit, wir müssen also immer wieder Songs dazwischen spielen. Das ärgert viele Leute, ich kann das auch verstehen, weil wenn du jetzt irgendwie in der 87. Minute bist...
Dann will man nicht Taylor Swift hören.
Dann will ich keine Musik hören, dann will ich das verdammte Spiel hören. Das können wir aber leider nicht... das können wir leider den Zuhörern leider nicht so geben, wie sie es gerne wünschen. Einfach, weil das Ganze verkauft ist. Aber es war auch da schwierig, weil ich hatte dann natürlich meine ganze Technik auch irgendwo neben mir liegen und du bist natürlich auch so ein bisschen der Willkür der Fans ausgesetzt. Das war jetzt überhaupt kein Problem, aber wenn du dann einfach als
Presse... Das kann auch anders ausgehen,
wie zum Beispiel in Bocholt, da war es ja noch lustig irgendwie, weil die waren jetzt nicht, die Fans, die VIP-Fans waren jetzt nicht aggressiv, aber der Daniel von Zebra, ich glaube der Daniel war dabei, Der musste irgendwann einem Fan richtig maßregeln, weil der fing dann an, darauf zu reagieren, was die sagten und rief dann rein, ey, was erzählst du hier über Bocholt oder irgendwie sowas, ne, irgendwie, wo man dann sagte, kannst du dich jetzt mal bitte entfernen, das hier ist ein Pressebereich, ne, wir machen hier Pressearbeit, unglaublich, also das war schon, aber jetzt das, dass du halt nicht weißt, was habe ich jetzt hier für Leute um mich rum, ich sitze einfach auf einer 0:15 Sitzschale, klar, immer noch Sitzbereich, ne, aber wenn ich jetzt hier anfange zu sagen, zum Beispiel, mein Gott, spielt Türkspor einen schlechten Ball oder mein Gott, die wirken ja noch so, als wären sie in der Winterpause und das schmeckt einem rechts oder links nicht neben dir, da hast du keinen abgesperrten Pressebereich oder sowas. Und was ich halt auch nicht verstanden habe, ist, dass der Türkspor Stadionsprecher die eine große Kabine für sich selber brauchte, um da dann die Ansagen zu machen und die 5 Songs, die da irgendwie im Stadion gespielt wurden, abzulaufen. Also das ist in der Regionalliga häufig irgendwie schon so ein bisschen... dass man sich einen Platz erkämpfen muss und dass alles irgendwie vogelfrei ist. Aber jetzt Ischeland-Stadion, wie gesagt, das war nochmal 10-mal improvisierter. Wie gesagt, die Übertragung, alles so in Ordnung, aber ja, es ist schon manchmal ein mulmiges Gefühl. Ne? Einfach weil es ist alles so wild, ne? Und irgendwie wild gewachsen.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Glaube ich dir gerne. Und das sind dann die Momente, wo einem wirklich nochmal schlagartig bewusst wird, hey, wir sind hier im Amateurfußball gerade angekommen. Und wie du sagtest, so schnell wie möglich raus aus dieser Schweineliga.
Wie gesagt, als Fan ist das, kann man es ja irgendwie noch romantisch sehen, dass man sagt, ey, ich fahre jetzt nicht weit. Das Weiteste, was weg ist, ist, was weiß ich, Rödinghausen oder sowas. Ne? Aber das kriege ich irgendwie noch mit einem Tagestrip gewuppt. Deswegen, und dann irgendwie kleine Stadien wie in Gütersloh, auch das Ischeland-Stadion, mein Gott, die haben ja auch irgendwie alle Charme. Aber ich gucke dann in dem Moment ja auch durch die Senderbrille und sag dann, ne, und auch einfach durch die Leib- und Lebenbrille, wo ich auch sage, wie sehr bin ich jetzt hier geschützt als Journalist? Ich meine, wir haben das letzten Sommer ja auch mitgekriegt, als der MSV abgestiegen ist. Da ist ja hier ein Arbeitskollege von mir körperlich angegangen worden. Da ist unser Equipment kaputt gemacht worden. Sowas bleibt im Hinterkopf. Ne?
Absolut.
Und natürlich will ich jetzt hier niemandem was nachsagen. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht Angst, dass der Türkspor-Anhang mich irgendwie rund macht oder so. Aber du weißt es halt nicht. Und du weißt ja auch nicht, wer von MSV-Fans sich vielleicht denkt, hör mal, das, was du letztens über XY gesagt hast, das gefällt mir überhaupt nicht. Da würde ich dir gerne mit meiner Faust mal die Meinung sagen. ja. Ich möchte, wie gesagt, das ist einfach für mich als Journalist, Journalist und als Reporter dann manchmal schon sehr befremdlich, wenn du das Gefühl hast, ja, eigentlich war jetzt hier für deine Berichterstattung und so eigentlich nicht wirklich Platz vorgesehen. Ne? Also wie gesagt, das ist natürlich bei Türkspor eher daran gelegen, dass die nicht mehr in Velbert sind und jetzt in Hagen sind und irgendwie eine Heimat suchen. Aber boah, ich bin wirklich, wirklich, wirklich dankbar, wenn wir es aus dieser Liga wieder rausschaffen und endlich mal wieder ein Stadion kommen, wo vielleicht sowas wie ein Internetanschluss oder Strom, wirklich, musst du für kämpfen. Ich konnte so häufig schon meinen Laptop nicht anschließen. Also
ja, verrückt. Aber gerade damit haben wir ja mit dem Auftakt siegt schon mal.
Ja, 3-0. Ich weiß nicht, ich war jetzt vom Spiel nicht begeistert. Ich musste es ja immer wieder kommentieren und es muss ja auch immer die Frage, wie ist denn das Spiel? Ja, wir führen hier 2-0, später 3-0 und irgendwie Türkspor hat 10 respektive 9 Spieler nur noch auf dem Platz. Das läuft jetzt hier runter. Ich war aber nicht begeistert. Und vor allem hat mir das Spiel jetzt nicht irgendwelche Erkenntnisse gezeigt, bis auf das im Trainingslager wahrscheinlich sehr gut an Standards gearbeitet wurde. Das hat Neuer ja zweimal bewiesen mit seinem Doppelschlag. Das war eine gute Bewegung, die er da gemacht hat. Die Tore fielen ja nicht aus Zufall. Das war eine sehr schlaue Bewegung. Und ich bin auch der Meinung, dass in der Liga, in der wir gerade sind, Standards eine Riesenrolle spielen. Gerade wenn du dir den Rasen angeguckt hast. Und deswegen nehme ich aus diesem Ding jetzt zwei Dinge mit. Erstens, es war schwierig daraus jetzt abzulesen, was das Ergebnis des Trainingslagers war, außer Standards. Einfach weil der Ball quasi nie flach gespielt wurde. Wir haben ja immer nur quer, diagonal, lang. Ne? Ist dem Platz geschuldet und daran, dass man sagt, gut, wenn wir dann in die Zweikämpfe gehen, auf den zweiten Ball, da waren wir im Hinspiel schon so überlegen, die werden diese Körperlichkeit auch im Rückspiel nicht hinbekommen. Es ging ja genau auf. Ne? Ja. Aber Oberhausen lässt sich von solchen Diagonalbällen von, weiß ich nicht, von Bitter auf Susek oder sonst irgendwas, lässt sich Oberhausen, glaube ich, nicht beeindrucken. Deswegen hoffe ich und erwarte ich beim nächsten Spiel deutlich mehr auch mal eine Bewegung von zum Beispiel einem Bogjans, der ja ein spielender Achter ist, ein bisschen zurück, um sich einen Ball zu holen und dann auch mal ein bisschen flach zu verteilen. Ne? Wie gesagt, das war sehr viel Langholz, sehr viel dann zweiter Ball abcashen. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du?
Ja, ich teile es grundsätzlich. Ich fand, es hat schon, wenn man jetzt so ein One-Game-Scouting mal machen darf, eine leichte Entwicklung gegeben zu etwas gepflegterem Ball, als es teilweise in der Hinrunde war. Da waren ein paar Situationen, wo ich wirklich dachte, okay, da in der Hinrunde, da wäre der Ball jetzt irgendwie hoch und weit von Fleckstein gespielt worden. Also da habe ich schon ein bisschen mehr flacheres Aufbauspiel gesehen. Grundsätzlich stimme ich dir zu. Aus meiner Sicht dürfte es noch mehr sein.
Ja. Ja, vor allem, weil Bogjans, wenn du mit Bogjans, ist ja auch einer, den ich mir gewünscht hätte, also auch gewünscht hatte.
Ich hätte mir gerne eine Reihe weiter vorne gewünscht. Jetzt klingt es paradox, weil ein Meuer 2 Tore gemacht hat, aber grundsätzlich hätte ich ihn halt lieber auf dieser Position gesehen.
Als auf dieser abkippenden 8 quasi. Ne?
Ganz genau. Ja. Halte ich ihn für leicht verschenkt.
Okay.
Bin trotzdem froh, dass da kein, jetzt ist ein Leon Müller gerade verletzt, dass da kein tendenziell defensiver Spieler gespielt hat. Mhm. Also insofern schon mal der erste Wunsch aufgegangen.
Ja,
nichtsdestotrotz war ich, was heißt enttäuscht, das ist immer schwierig zu sagen. Dietmar Hirsch hat erstmal recht, er hat gewonnen, insofern alles richtig gemacht. Ich fand es nach dem 2-0 hat man sich sehr ausgeruht. Da hätte ich mir vielleicht ein drittes schnelles Tor noch hinterher gewünscht. Da kam dann relativ wenig. Es hat sich dann viel im Mittelfeld abgespielt, viel Körperlichkeit auf beiden Seiten und wenig Spielfluss. Und wir hatten nochmal sehr, sehr viel Glück in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da gab es nochmal einen ganz gefährlichen Angriff von Türkspor, den Braune sehr gut hält.
Mhm.
Und fast im Gegenzug holt Symala die gelb-rote Karte raus. Also das war schon nochmal ein Wendepunkt, finde ich, wenn es da 2-1 steht. ne, kann es wieder in eine andere Richtung kippen und im Gegenzug, ja, ziehen wir die gelb-rote Karte, sind mit einem Mann mehr auf dem Platz.
Das war auch noch die Karte für Kefkir, ne? Kefkir, das war der genau. Im Winter gekommen war, der Königstransfer ja auch.
Der alte Essener.
Ja, genau. Und der hat in der Viererkette gespielt, ne? Als Linksverteidiger hat er gespielt, glaube ich.
Er müsste dann links gewesen sein, wenn er gegen Simala gespielt hat, ja.
Ja, er hat Linksverteidiger gespielt. Das hat er auch schon mal gemacht, aber ich hätte ihn weiter vorne erwartet tatsächlich.
Ja, ich kannte ihn auch eher als Offensivspieler.
Ja, interessant.
Aber grundsätzlich, daran sieht man mal wieder, wie knapp das auch war. Und jetzt kann man sagen, nach einer gelb-roten Karte ein Mann weniger für den Gegner, hört man häufiger, dass Trainer dann sagen, ja, dann zieht sich die Mannschaft noch mehr zurück, noch weniger Räume vielleicht. Aber auch da hatte ich selten das Gefühl, dass der MSV jetzt ganz konsequent auf das dritte Tor geht. Hm. Ich hatte immer den Eindruck, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie uns die Defensive nicht entblößen, vielleicht durch einen Fehlpass. Wir wollen vielleicht uns jetzt nicht zu sehr verausgaben für Oberhausen. Das waren irgendwie alles so Gedanken, die ich hatte. Und hätte mir da wirklich konsequent ein 3-0, ein 4-0, vielleicht auch ein 5-0 gewünscht, um nochmal eine Ansage zu machen, die Motivation daraus zu ziehen. Chancen waren genug da, die teilweise ja leichtfertig vergeben worden sind. Ja. Das 3-0 ist dann doch zum Glück noch gefallen durch den vorhin angesprochenen Töpke. Es hätte durchaus höher ausfallen dürfen.
Bin ich absolut bei dir. Ich glaube, dass nach dem 2-0 schon der Gedanke war, alles klar.
Ja.
Ne, jetzt erstmal Halbzeit. Und wie gesagt, ich musste jetzt mit Stollenschuhen auch nicht auf diesem Rasen stehen. Ich glaube, ich hätte als Profifußballer die ganze Rückrunde noch vor Augen auch Angst, dass ich da in einen Zweikampf gehe, hochgehe und dann komme ich auf und falle in irgendein Golferloch. Also weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Also deswegen, ich kann das nachvollziehen und das Parkett war jetzt, wie gesagt, auch sehr holprig. Ne? Aber natürlich müssen wir sagen, ich wünsche mir gegen Oberhausen eine feinere Klinge. Ne? Natürlich wird der Rasen dann ein anderer sein, aber ich bin auch der Meinung, dass wir gegen Oberhausen nicht dieses Glück haben oder Oberhausen uns auch nicht diesen Gefallen tut, dann einfach so intensiv unser Spiel mitzuspielen, wie es Türkspor jetzt zweimal im Prinzip gemacht hat.
Ja.
Ne? Also Türkspor ist uns zweimal eigentlich in die Falle gelaufen und ich glaube, diesen Gefallen tut uns Oberhausen nicht. Und ich fand auch das Hinspiel, das haben wir ja, ich weiß nicht, was haben wir im Hinspiel gemacht?
2-1.
2-1, ne? Und wir haben ein 4-2-3-1 gespielt. Ich bin nämlich wirklich mal gespannt, was Hirsch jetzt macht. Wir greifen jetzt gerade schon so ein bisschen vor, Richtung Oberhausen, merke ich gerade. Aber ganz kurz, Türkspor ist für mich da auch abgehakt jetzt. Ne?
Ja,
schöne
total.
Sache.
Ja.
Also alles gut, Neuzugang hat getroffen. Meuer hat gezeigt, dass auf jeden Fall an den Standards gearbeitet wurde. Ich finde, alles darüber hinaus wird sich jetzt, glaube ich, eher Streu vom Weizen so ein bisschen gegen Oberhausen trennen. Und da wird man vielleicht auch noch dezidierter vielleicht nochmal sagen können, okay, das und das hat sich jetzt nochmal verbessert. Weil, wie gesagt, das Geläuf, der Gegner, ist schwierig, das dann einzuschätzen.
Absolut. Ich befürchte, dass ein Bokians vielleicht wieder weichen könnte, dass ein Dietmar Hirsch wieder auf noch mehr Körperlichkeit setzt.
Was glaubst du, was werden wir sehen jetzt am Freitag?
Wenn wir über mehr Körperlichkeit sprechen, finde ich, der einzige Spieler, den wir jetzt gerade für die Position noch haben, ist ein Tugbenyo.
Mhm.
Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Wie gesagt, wünschen würde ich mir definitiv die feinere Klinge, weil ich mir auch sehr sicher bin, dass Oberhausen uns viele Teile des Spielfeldes überlassen wird. Die werden versuchen, kompakt zu stehen, uns auszukontern und gezielte Nadelstiche zu setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so naiv sind, uns in unserer Hälfte versuchen zu beschäftigen und uns dann irgendwie über Susek oder Simala kontern zu lassen.
Mhm.
Würde ich gerne sehen. Ich glaube aber nicht, dass sie so naiv sind.
Ich glaube es auch nicht. Also ich glaube auch, dass wir ja gerade bei Mannschaften, die, wie du gerade auch schon sagst, die etwas feinere Klinge auspacken, dann auch die Reaktion auf gewisse Aktionen, weil das MSV irgendwie auch ausrechenbarer. Der MSV ist ausrechenbar im Prinzip in manchen Situationen und ich glaube auch, dass manche Gegner uns da deutlich besser ausgucken und ich glaube auch dann deutlich bessere Antworten darauf finden. Das ist in der Regionalliga mit den Gegnern, die wir haben, halt häufig nicht weit hergeholt, einfach weil die nicht die Mittel haben. Oberhausen gehört zu den Mannschaften in meinen Augen, wie Fortuna Köln zum Beispiel, die diese Mittel haben. Im Hinspiel war es ja dann so, dass viel versucht wurde, dann irgendwie die Mitte zu überlasten, wenn Stoppelkamp ist ja der typische in die Mitte ziehe und versuchen selber zu kreieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, wie du sagst, dass wir wahrscheinlich einen defensiveren Ansatz wählen. Wir sind im Hinspiel mit zwei Sechsern aufgelaufen.
Müller und Egerer.
Ne,
und das war so das erste Mal, wo auch ein bisschen die Körperlichkeit im Fokus stand.
Da haben wir sehr gut, das war dann auch der Plan da, den auf jeden Fall den Schneid abzukaufen, insofern, als dass man dann die Zweikämpfe auch gewinnt in diesen Zonen. Das ist ja auch aufgegangen letzten Endes. Aber ja, ich bin ja einfach, ich bin ja wirklich kein Fan dieses destruktiven Ansatzes. Vielleicht strafe mich damit Lügen, aber ich würde ja am liebsten einfach ein Mittelfeld aus Bogians, Michel Brink und Egerer sehen.
Grundsätzlich stimme ich dir da voll zu.
Ich bin auch kein großer Fan von Neuer, muss ich auch dazu sagen. Also,
geht mir leider genauso. Für mich wurde auch unter anderem sehr spannend als Stürmer damals gescoutet. Für mich ist er kein. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn er irgendwie auf offiziellen Listen so als Zehner aufgeführt wird.
Ja.
Ich finde, das suggeriert ja immer, dass er, der klassische Position Spielmacher, das ist er definitiv nicht. Er ist eine Art Schattenstürmer, eine hängende Spitze. Er hat die Körperlichkeit, er hat die Pferdelunge, grundsätzlich auch den Torinstinkt, auch wenn das in der Hinserie ab und zu mal hat vermissen lassen. Ich erinnere mich nur an die Szene zum Beispiel gegen Fortuna Köln. Aber wie gesagt, ich finde, man tut ihm da Unrecht, wenn man ihn wirklich auf diesen Zehner, klassischen Zehner beschränkt, nur weil er tendenziell irgendwie auf einer Aufstellung dort zu finden ist. Ich verstehe, warum er da spielt. Ich verstehe, warum ein Dietmar Hirsch ihn da haben möchte. Aber da bin ich bei dir und erinnere mich auch gut an einer der letzten Folgen von dir, als der liebe Michael, auch von unserem Podcast Wimpeltausch übrigens und von den Pottbolzern und der liebe Schimanski.
Grüße gehen raus.
Als die beiden bei dir waren, da war auch sehr, sehr vieles, was ich geteilt habe. Ich würde mir da auch mehr Ballbesitz, mehr Kontrolle wünschen. Nochmal, ich verstehe, warum ein Dietmar Hirsch es nicht macht und
ich auch.
Ein Trainer wird sich da auch so schnell nicht ändern, weil er natürlich mit seiner Taktik die Sicherheit hat, die Abläufe kennt. Ob das zum Erfolg führt in der dritten Liga, sei mal dahingestellt. Wir müssen erstmal aufsteigen, dem ist erstmal alles unterzuordnen. Aber jeder darf natürlich eine eigene Präferenz haben, was er gerne für einen Fußball sieht.
Ja, und Schimanski hatte das Ganze ja auch mal aufgedröselt.
Ja.
Ich hatte das in der Folge mit Marvin Höhner mal ganz runtergebrochen, ihm so ein bisschen von Latz geknallt. Und das ist natürlich dann schwierig, darauf richtig zu reagieren.
Ja, total.
Ne? Aber im Prinzip hat er mir damit eigentlich auch bestätigt, dass der Weg, den sie gerade eingeschlagen haben, für sie der richtige ist und der für sie einleuchtet. Und ich weiß nicht, ob mein Punkt oder mein Kritikpunkt da dann überhaupt richtig ankam, dass ich gesagt habe, ja, ich fühle ja auch, dass das jetzt gerade das Richtige ist. Aber in der dritten Liga fällt ihr damit auf die Schnauze. Und wenn ihr glaubt, dass wir damit sogar noch weiter aufsteigen, viele unserer Statistiken, wie Schimanski es mal aufgedröselt hatte, ich kann ihnen nicht genug dafür danken, ich liebe es einfach.
Ich auch.
Die zeigten eher in vielerlei Hinsicht ja eher Oldenburg-Strukturen oder Bayreuth-Strukturen, ne? Und nicht die von, weiß ich nicht, Elversberg oder wer ist noch durchge... Ulm.
Münster,
oder Münster, ne? Genau, die er da auch als Vergleich herangezogen hat. Das ist, für mich ein Alarmsignal, weil ich glaube, das sind die Zahlen, die sowas einfach beweisen. Natürlich gibt's da sehr viel Zwischenmenschliches, sehr viel Fußball, ne, ist Fußball, bla bla, aber vieles kann man anhand dieser Zahlen halt schon zeigen und sehen.
Total.
Und mir fehlt da ganz klar, ich glaube, täglich grüßt das Murmeltier bei Streifendienst, aber ich sag's wirklich in der Folge, mir fehlt da noch zu sehr der spielerische Ansatz. Und damit kritisiere ich jetzt ganz klar nicht das Spiel gegen Türkspor, weil das muss man da auf jeden Fall rausrechnen. Scheiß Platz, komische Mannschaft, erster Spieltag in der Rückrunde.
Da ging es einfach um die drei Punkte.
So, da geht es um die drei Punkte. Geht so häufig, ne? Aber das ist halt, darin darf man sich nicht verlieren. Das ist ja mein Take. Es ist mir einfach zu kurz gedacht, ne? Und da geht's vielen auch so und ich glaube, da geht's dir auch so.
Ja, ich bin optimistisch, ich muss optimistisch sein, dass im Sommer dann auch die richtigen Schlüsse gezogen werden, weil ich auch...
Was heißt das denn für dich? Ich meine, drei Viertel der Mannschaft wird auch im Sommer noch da sein. Was heißt denn für, was denn für Schlüsse? Also wir werden doch nicht den Trainer oder den Co. feuern.
Nein,
und auch
das,
nicht,
davon gehe ich auf gar keinen
nicht,
Fall
und
aus.
Und auch nicht Max Dittgen und, oder Bokians oder wie sie alle heißen, vom Hof jagen.
Nein, das auf gar keinen Fall. Ich glaube, der Kader ist so breit aufgestellt und flexibel in der Art, wie er tendenziell Fußball spielen kann, weil du sehr viele unterschiedliche Spielertypen hast. Ganz besonders im zentralen Mittelfeld. Da hast du von der Pferdelunge Ilgerer bis hin zu wirklich so einem klassischen defensiven Mittelfeldspieler, der aber kein schlechtes Füßchen hat, Müller, bis zu einem Antreiber Tugbenio oder die angesprochenen Bokians oder Michel Brink. Einfach eine wahnsinnig hohe Bandbreite an Spielern. Das heißt, rein vom, zitiere ich Christoph Kramer, Spielermaterial, kannst du viele Systeme und Arten des Fußballs spielen lassen. Meine Hoffnung beruht darauf, dass diese Schlüsse gezogen werden, dass du eben nicht wie jetzt mit einem extrem überlegenen Kader auch, weil wir haben die Transfers gerade gesagt, ein Dittgen wird bei uns wahrscheinlich erstmal irgendwo in der zweiten Reihe sich einordnen müssen. Machen wir uns nichts vor, der wäre überall mit weitem Abstand Stammspieler bei jeder anderen Mannschaft in der Regionalliga. Und das können wir wahrscheinlich über 95% unserer Bankspieler sagen. Mhm. Also da würden sich ja überall andere Mannschaften die Finger nachlegen. Safe. Nach einem Göckern, nach einem Wilms, ein Töpken.
Auch ein Paliuka sicherlich.
Total. So, die wären überall woanders Stammspieler. Da ist einfach meine Hoffnung, dass weniger auf individuelle Klasse gesetzt wird, nach dem Motto, es wird schon jemand richten und zur Not wechseln wir eben halt diese Klasse ein, die der Gegner entsprechend nicht hat. Es ist meine Hoffnung, die ich haben muss als MSV-Fan, weil ich natürlich auch weiß, auch natürlich durch die Vergangenheit, die ich jetzt so ein bisschen hatte, näher am Verein, dass der Verein nicht noch viele weitere Jahre in der dritten Liga, sofern wir aufsteigen, existieren kann.
Genau, dritte oder vierte Liga, hat Ingo mir damals auch mal erklärt, ist eigentlich scheißegal. Ja. Ne? Du musst an die Fleischtöpfe der DFL. Und das
heißt, ja, finanziell hat sich da gar nicht so viel getan.
Hm. Ja, das ist halt, da hätte ich mit dir jetzt auch noch stundenlang drüber reden können. Es gab ja diesen Abend im Dezember, wo dann die Gläubiger eingeladen wurden und das einzige Ergebnis war ja, auf geht's in Liga 2. Irgendwie so ein bisschen, ne? Wo ich mir auch so dachte, was heißt das denn jetzt? Wer hat denn jetzt hier nochmal Portemonnaie aufgemacht oder wer hat denn hier Sicherheit gegeben? Und dann wurde das Portemonnaie aufgemacht, es wurde schön nach Spanien geflogen und auf einmal kommen jetzt neue Spieler, die sicherlich auch ein anderes Gehaltsgefüge gewöhnt sind. Also jetzt mal Dittgen zum Beispiel, ne? Also auch da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber diskutieren oder drüber schwafeln, was da wohl jetzt gelaufen ist. Ich weiß nicht, weißt du mehr?
Wissen nicht hundertprozentig. Du spielst bestimmt auf eine ganz bestimmte Person an aus dem Umkreis des MSV, der Vergangenheit, der auch unwissentlich zum Bau der Arena beigetragen hat. nein, da weiß ich leider nichts Genaueres.
Ja, ich hätte so gern da mal ein Mäuschen gespielt. Ich muss mich da auf jeden Fall nochmal umhören, weil ich würde einfach mal gerne wissen, ne, mit welchen Sicherheiten und mit welcher Imbrunst das dann da rausgehauen wurde, dass man, ne, wir freuen uns alle auf Weihnachten und jetzt ist der Weg geebnet, dritte Liga und eigentlich auch zurück in Profifußball und perspektivisch zweite Liga, was weiß ich.
Aber zumindest laut Presse, nicht meinen Informationen nach, war ein, wir können den Namen ja auch aussprechen, Walter Helmich, kein Teil der Geberrunde, sondern wurde scheinbar anschließend proaktiv seitens des MSV angefragt.
Wo du ihn jetzt auch so ansprichst, ich werde ihn in 2 Wochen selber fragen können, weil in 2 Wochen bin ich zu Besuch und werde Herrn Helmich da mal auf den Zahn fühlen, soweit er Einblicke zulässt. Also ich bin auf jeden Fall in 2 Wochen mit dem Streifendienst-Podcast vor Ort und werde ein kleines Interview mit ihm führen. Ich bin mal sehr gespannt und wo wir auch gerade dabei sind, ich werde es auch nochmal in der nächsten Folge natürlich auch nochmal verlautbaren lassen, aber wo wir gerade dabei sind, wenn ihr Fragen habt an Walter Helmich, die weder beleidigend noch ironisch sind, ich sag das jetzt trotzdem
mal. So schwer es fällt.
Ja, so schwer es, Streifendienst@radioduisburg.de, schreibt mir eine Mail. Ich werde das Ganze aber auch nochmal über unsere Radio Duisburg Social Media Kanäle natürlich dann nochmal verlautbaren lassen und auch da nochmal eine Kachel raushauen, von wegen eure Fragen an Walter Helmich. Wenn ihr da sachlich seid, wenn ihr da knackige Fragen habt, lasst mich gerne wissen. Ich sammle das und gucke, was ich unterbringen kann. Und werde dann in 2 Wochen Herrn Helmich damit konfrontieren. Ja, aber genau das ist so eine Geschichte, wo natürlich jetzt viel Spekulation da ist und wo das Portal natürlich
verständlich
Spekulation nicht geizt.
Ja, total.
Und da gucken wir mal, inwiefern wir da in 2 Wochen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant zu hören oder zu sehen, dass jetzt gerade das Thema Geld erst ein Riesenthema war und jetzt ist es so, ne, es ist ja häufig so, ne, es wird immer so Popanz gemacht, war ja früher auch immer so, oh, schaffen wir die Lizenzierung und nicht, und dann war das immer, man hat nur die Hälfte mitgekriegt und irgendwann wurde nur der Daumen gereckt und dann hast du von Verantwortlichen gehört, wir haben jetzt 3 Tage nicht geschlafen, um diesen Mist irgendwie hinzubekommen. Was da jetzt im Hintergrund alles abgelaufen ist oder ob es diesmal einfach stressfrei war, vielleicht erfahren wir es in 2 Wochen. Aber deutlich näher und deutlich, ich sag mal, wichtiger für die meisten Fans wird jetzt das Spiel am Freitag sein. Du hattest es auch am Anfang der Folge einmal angeteased. Die letzten 4.000 virtuellen Karten sind auch über die Ladentheke gegangen. Der MSV hatte in einer Aktion nochmal 4.000 Tickets, die quasi ja noch offen wären, wenn die Pufferblöcke nicht da wären, zum Verkauf gewesen wäre, auch nochmal im Verkauf gestellt. Das Geld wird natürlich dann nicht für einen Sitzplatz ausgegeben, sondern dafür, dass in Zukunft MSV-Fans, die sich das vielleicht nicht so gut leisten können, auch weiter Spiele gucken können. Das ist nicht eine feine Sache.
Ja, absolut.
Und darüber hinaus, die Leute, die dann vielleicht jetzt auch gesagt haben, super, ich habe gar keine Karte mehr fürs Spiel gekriegt, dann spare ich mir wenigstens die 5 Euro für Leaks und tue auch noch was Gutes, weil daran gekoppelt war ja quasi ein Zugang für das Spiel über Leaks und du hast ja auch gerade schon gesagt, Leaks kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben und die sind ja auch dem MSV sehr zugetan. Dementsprechend eine Win-Win-Win-Situation, finde ich. Ich finde es sehr, sehr schade, muss ich dazu sagen, dass der MSV den offiziellen Rekord am Freitag nicht brechen wird. 27.000 Leute werden da sein. 4.000 wurden nochmal verkauft an Karten, um die 31.000 wirklich voll zu machen. Ich hatte das ja auch schon mal in der letzten Folge angeschnitten. Es liegt einfach daran, dass die Zugänge, gerade im Oberrang in diesem Tortenstück, was ja mal für Auswärtsfans gedacht war, die Oberrangzugänge keine Sicherheitsausgänge haben, beziehungsweise da dann, glaube ich, die Fluchtwege nicht so installiert sind, wie man sich das heutzutage vorstellt.
Genau, beim Bau des Stadions waren damals noch andere Vorschriften, glaube ich, was sich dann im Laufe der Zeit geändert hat.
Dementsprechend kann dieses Tortenstück, was ja eigentlich Sinn machen würde, so für Fans nicht geöffnet werden. Umso besser, dass wir daraus dann irgendwie noch ein bisschen Kapital geschlagen haben und den Schwächeren der Gesellschaft damit auch so ein bisschen unter die Arme greifen können. Fand ich super geil.
Ja.
Wie gesagt, der Rekord von 2015, 30.000, schlag mich tot, der wird nicht gebrochen, aber das Potenzial, das wäre in Duisburg auf jeden Fall da gewesen.
Ja, ich glaube, die Karten wären ohne Probleme weggegangen.
Sowas von. Ja. Also ich weiß, ich habe jetzt am Schluss meine Dauerkarte dann auch noch abgegeben und mich für die Pressetribüne akkreditiert. Ist vielleicht auch ein bisschen, ich hatte das auch schon angekündigt, ist vielleicht auch ein bisschen Eigennutz dabei. Natürlich möchte ich mir das Spiel auch, gerade wo wir es auch angesprochen hatten, taktisch dann auch nochmal ein bisschen anders aufgezogen angucken. Das geht von der Seitenlinie und von oben drüber.
Das ist eine schöne hohe Position.
Eine schöne Position, schön kuschelig. Ich habe auch vielleicht ein Tischchen, anders als gegen Türkspor, werde ich da mit Tisch sein und werde den Kollegen auch so ein bisschen unterstützen, der da kommentiert. Timo Düngen wird am Freitag auf jeden Fall auch wieder das Spiel für Radio Duisburg kommentieren. Jetzt frage ich dich mal was Unkonventionelles. Was tippst du denn für Freitag? Eigentlich bin ich inzwischen so im Aberglauben abgerutscht, dass ich das gar nicht mehr mache. Aber was glaubst du?
Ich bin auch nicht der größte Tipper. Spontan würde ich mir ein 2:0 wünschen.
Ein 2:0. Wir bleiben also ohne Gegentor.
Ja.
Jetzt sind wir zwischen Wünschen und Glauben. Also ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen. Ich glaube auch, dass wir wieder erfolgreich sein werden. Ich glaube aber auch, dass Oberhausen uns deutlich größere Probleme macht und dass wir ein Gegentor bekommen werden. Und dementsprechend glaube ich, dass wir das Spiel 3:1 gewinnen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein bisschen knapper wird, auch 3:2. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der MSV in Rückstand gerät. Ich glaube aber, dass wir das gewinnen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber im Großen und Ganzen erwartet uns, glaube ich, da die eklige Mannschaft, die wir im Hinspiel hatten.
Ja, absolut. Die werden auch mit den bekannten Messern zwischen den Zähnen auflaufen. Die werden richtig heiß gemacht werden. Möchten natürlich ihren eigenen Fans auch was zeigen. Aber da sehe ich die große Stärke bei einem Dietmar Hirsch. Also jetzt haben wir ihn gerade auch kritisiert, was gar nicht so ausufern sollte.
Nein, so will ich das gar nicht verstanden wissen.
Die große Stärke beim Dietmar Hirsch sehe ich wirklich darin, dass er aus meiner Sicht keine Mannschaft auf die leichte Schulter nimmt. Ja. Dass er seine Mannschaft grundsätzlich gut einstellen kann, gut motivieren kann und dass sie nicht zu Beginn schon sagen, okay, das wird hier ein Selbstläufer. Ich glaube, die werden schon gut eingestellt sein.
Das hoffe ich zumindest. In dem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast natürlich jetzt für Freitag, wo stehst oder sitzt du eigentlich im Stadion?
Ich habe das große Glück, passend können wir einen super Bogen schlagen, mit unserem alten Vorstandsteam, mit dem lieben Ingo, mit dem Thorsten und dem Olaf.
Wahnsinn, es ist ja super, wie du jetzt hier den Bogen von der Anmod zu der Abmod, das ist ja Wahnsinn, Torben.
Ja, da das große Glück, mal wieder im VIP-Bereich sein zu dürfen, von daher...
Der feine Herr. Ach schön, ach ja. So. Ja, dann trink ein Bierchen für mich mit.
Ich gebe dir eins aus.
Du bist ja so generös, das ist ja unglaublich. Machst das Portemonnaie einfach auf für mich, das ist toll. Muss ich mal gucken, ob das nicht unter Befangenheit zählt. Nein, in dem Sinne, du von der VIP-Tribüne, ich von der Pressetribüne, 27.000 aus dem ganzen Stadion plus 4.000, die es sich vielleicht bei Leaks auch noch angucken.
4.000 plus
4.000 vielleicht. Plus, also 40.000, die es sich hoffentlich bei Leaks noch angucken. Ich bin sehr, sehr gespannt. In dem Sinne sage ich, Tom, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dieser kleinen Folge hier mit mir beigewohnt hast. Hört euch auf jeden Fall den Wimpeltausch an. Eine ganz aktuelle Folge mit Chris Schmold habe ich euch auf jeden Fall in den Shownotes markiert. Und dann bleibt nur noch zu sagen, lieber Torben, vielen Dank, dass du da warst. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche.
Ciao, ciao. Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.